Ja, ihr Lieben, keine Sorge, Thorsten hat mir vorher gesagt, was er hier erzählt. Ich hatte auch gesagt, Feuer frei, nimm alles, was du findest. Es ist nicht schwer, leider. Danke. Ich bete einmal, bevor ich mit der Predigt anfange. Jesus, es ist nicht schwer, in diese Welt zu gucken und Leid zu finden. Die Bilder, die Geschichten. Ich bitte dich, dass du jetzt hier bist und dass du uns offene Herzen schenkst für das, was jetzt kommt, der Zuspruch, dass du hier bist und uns leitest. Und dass wir am Ende vielleicht doch einen neuen Gedanken mitnehmen und mit Hoffnung bei aller Schwere aus diesem Gottesdienst gehen. Amen. Mit Leid kennen wir alle uns aus. Der Volksmund sagt es ganz treffend, unter jedem Dach ein Ach. Diesen Spruch habt ihr vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Und die Beispiele, die Thorsten eben gebracht hat, die Krisenherde, die humanitären Katastrophen, die er uns jetzt hier nochmal vor Augen geführt hat, machen es deutlich. Danke, dass du sie rausgesucht hast. Eine schmerzliche Erinnerung, aber wichtig. Im Kinderteil habe ich erzählt, die Zahlen zeigen eigentlich, wir sind auf einem guten Weg, es wird besser. Und trotzdem sind wir irgendwie doch weit davon entfernt, dass es auch nur halbwegs gut wäre auf dieser Welt. Leider. Wir begegnen dem Leid, egal wohin wir schauen. Niemand von uns, denke ich, muss lange überlegen oder suchen. Ein Beispiel findet jeder. Und wenn wir einmal anfangen würden, jetzt hier zu sammeln, dann säßen wir ziemlich lange zusammen und würden eine Menge Leid miteinander teilen. Und da müssen wir gar nicht in die Katastrophen schauen, die so weltweit passieren. Naturkatastrophen, Kriege, Pandemie, Krankheiten, Seuchen, Armut, Hunger. Oder auch die Leidenssituationen, die darüber hinaus uns selbst noch viel intensiver betreffen. Zerbrochene Beziehungen, Schmerzen, Krankheit, Einsamkeit, Missbrauch mit all seinen hässlichen und wirklich zerstörerischen Fratzen, Unfälle, Sterben, Tod, bedrohte Existenzen, wirtschaftliche Not, Ängste, Ausgrenzung, Diskriminierung, Kinderlosigkeit oder eine ersehnte Partnerschaft, die einfach nicht eintrifft. Und auch hier könnten wir unfassbar viele Geschichten vom Leid erzählen und auch ich. Und dann noch diese Frage nach der Gerechtigkeit. Warum trifft es manche ungleich häufiger als andere? Kennt ihr das? Dass man so das Gefühl hat, warum ist bei denen immer noch mal extra was schlimm? Eins der ärmsten Länder der Welt wird 2010 wieder von einem Erdbeben plattgemacht, Haiti. Die sind schon arm und auch das Letzte, was noch da ist, wird durch die Erde, durch das Beben zerrüttet und geht kaputt. 3 Jahre später habe ich 2 Haitianer kennengelernt, die haben in Elstal dann studiert und die haben mir erzählt, wir haben teilweise noch nicht mal angefangen aufzuräumen, weil wir immer noch nicht an allen Orten sind. Oder eine 5-köpfige Familie. Ich kenne sie persönlich. Der 10-jährige Sohn stirbt an Krebs. 8 Wochen später sein Vater, 38-jährig, an Krebs. Kurz darauf erkrankt die Mutter an Brustkrebs, überlebt nur knapp. Bösartigste Form, die man haben kann als Frau. Und als sie denken, sie könnten jetzt durchatmen und mit den beiden Töchtern, die noch da sind, weiterleben, wird festgestellt, dass die mittlere Tochter, 8-jährig, einen inoperablen Hirntumor hat wie ihr Bruder und seit einem halben Jahr kämpfen sie um jeden Tag. Sie haben das Li-Frau-Meni-Syndrom, habe ich da auch erst gelernt. Das ist ein Gendefekt, der dafür sorgt, dass man in jungen Jahren sehr, sehr, sehr wahrscheinlich an Krebs erkrankt und sehr oft stirbt. Der Vater hat dieses Syndrom und sie haben es leider erst rausgefunden, als der Krebs bei den Kindern aufbrach. 2 Kinder sind betroffen, das letzte nicht. Ist das gerecht? Eine Familie und immer noch eins drauf. Hinter all diesen Nachrichten aus der weiten Welt und auch aus dem näheren Umfeld, hinter all diesen Zahlen, den Krankheiten, hinter all dem Schlimmen, stehen immer Menschen. Sie haben Namen, Gefühle, sie haben Hoffnungen und Träume, sie lieben. Sie hoffen, sie bangen, sie flehen, sie schreien, sie klagen, sie weinen, vielleicht verstummen sie auch irgendwann. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Georg Büchner hat einmal gesagt, oder in einem seiner Theaterstücke schreiben lassen, sagen lassen, warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Aus seinem Theaterstück Dantons Tod. Und es ist so. Ich weiß nicht, wie viele atheistische Menschen ihr kennt, aber spätestens, wenn wir die Leitfrage erreicht haben, ist klar, deinen lieben Gott, den darfst du gern für dich behalten. Wo ist der hier zu finden? An einen liebenden Gott zu glauben, angesichts eines Leides in dieser Welt, das wirklich zum Himmel schreit, das ist nicht einfach. Und das ist auch überhaupt nicht einfach zu erklären. Ich kenne wirklich viele Menschen, die diesbezüglich eine Menge Fragen haben und auf der Suche nach Antworten sind. Um ihretwillen gibt es dieses Predigtthema heute hier, diesen Gottesdienst. Die Frage danach, wie ein liebender Gott und das Leid dieser Welt zusammenpassen. Und Thorsten hat es schon gesagt, diese Frage ist uralt. So alt wie die Menschheit. Warum lässt Gott das zu? Woher kommt dieses Leid? Warum gibt es das? Dient es irgendwo zu? Und wo ist Gott im Leid dieser Welt? Ist es vielleicht meine oder deine oder unsere Schuld? Haben wir zu wenig geglaubt oder zu wenig gebetet oder irgendeine Sünde noch nicht aufgedeckt, die das irgendwie erklären könnte? Heute begeben wir uns auf Spurensuche und nach möglichen Antworten schauen wir auch. Die jüdische Bibel, das Alte Testament, kennt diese Problematik selbstverständlich auch. Die Menschen, die vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren lebten, haben sich das natürlich auch schon gefragt. Und ihre vornehmliche Antwort auf die Frage danach, wo dieses Leid herkommt, wer dafür verantwortlich ist, das ist die folgende. Wir nennen das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das findet ihr jetzt nicht so wortwörtlich in eurem Alten Testament, aber es beschreibt einen Zusammenhang, der dort geglaubt wird. Es ist ganz einfach. Na, du bist verantwortlich für das Leid, das dich trifft. Wer nämlich gut ist und Gutes tut, dem passiert ja auch nur Gutes. Und wer schlecht ist und Schlechtes tut, dem passiert natürlich auch Schlechtes. Leid ist also immer eine Strafe für begangene Sünden. Dafür finden wir besonders viele Beispiele im Buch der Sprüche. Ich mag es sehr, aber an der Stelle lese ich euch mal ein Zitat aus Sprüche 28, Vers 10. Wer aufrechte Menschen zum bösen Tun verführt, fällt in die Grube, die er sich gegraben hat. Daher kommt übrigens das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Denen aber, die ein tadelloses Leben führen, wird es gut gehen. Tiefste Überzeugung. Von diesem Denken sind auch immer noch die Menschen beeinflusst und geprägt, die mit Jesus unterwegs sind. Ich erinnere ganz kurz, als sie einem blindgeborenen Jungen begegnen, fragen die Jünger Jesus: Rabbi, wer war ein Sünder, dass er blind geboren wurde? Johannes 9, Vers 2. Mehr Menschen als mir lieb sind, glauben auch bis heute so und suchen Schuld bei den Leidenden oder bei sich selbst. Und sie erzeugen auf diese Weise, meist ungewollt, noch mehr Leid. Dass dieses Denken eigentlich tagtäglich durch die Erfahrungen, die man macht, in Frage gestellt wird, denn wir alle wissen, dass nicht nur denen Schlimmes passiert, die wir selber auch als schlimm vermuten, sondern dass auch gute Menschen von Leid betroffen sind, das erleben wir und das erlebten auch schon die Menschen im Alten Testament, die den Tun-Ergehen-Zusammenhang kannten und davon geprägt sind. Und diese Überzeugung haben sie irgendwann hart kritisiert und wirklich auch zurückgewiesen. Lest gerne dazu mal das Buch der Prediger oder Hiob. Hiob wollen wir uns einmal kurz angucken. Ich fasse kurz zusammen. Wenn wir uns Hiob vor Augen führen, dann begegnet uns im Buch Hiob ein über alle die Maßen tadelloser Mann. Er hat in seinem Leben alles, wirklich alles, alles, alles richtig gemacht. Er hält sich an alle Gebote, die Gott so erlassen hat. Er ist gut und gerecht, er ist verheiratet mit einer Frau, sie haben Söhne, sie haben Töchter und er ist unermesslich reich, wie es sich gehört für einen guten und tadellosen Menschen. Heute wäre er Multimillionär. Für ihn aus heiterem Himmel für die Leser des Buches nicht ganz so überraschend, verliert Hiob plötzlich nach und nach alles. Seine Kinder sterben, sein Reichtum wird ihm komplett abgeluchst und dann wird er auch noch selber krank, schwer krank. Er reagiert sehr verständlich darauf. Verzweifelt, von Leid gebeugt, sitzt er mit zerrissenen Kleidern im Staub und in der Asche und er trauert. Von diesem Leid hören unter anderem drei Freunde, die kommen dann zu ihm, so steht es dort geschrieben, und sie setzen sich mit ihm in diesen Dreck und 7 Tage lang schweigen sie miteinander. Kleine Randbemerkung, wenn dir irgendwann mal wirklich furchtbares Leid in deinem Umfeld begegnet und du nicht weißt, wie du den Menschen, denen es betroffen hat, begegnen sollst, setz dich hin und halt den Mund, aber sei da. Die Freunde an der Stelle machen sie alles richtig. Aushalten und schweigen. Nach diesen 7 Tagen bricht es aus Hiob heraus. Man kann über so ein Leid nicht immer nur den Mund halten. Und er verflucht den Tag seiner Geburt. Er wünschte, dass er nie geboren worden wäre. Und er schreit seine Verzweiflung raus, sein Unverständnis über all das, was da passiert. Und er will von Gott eine Antwort haben. Warum ich? Und warum all das? Seine Freunde fangen nun an, auf ihn einzureden. Das Hiob-Buch, der größte Teil sind Reden der Freunde und Antworten des Hiob. Seine Freunde sind davon überzeugt, dass irgendwo in Hiobs Leben doch eine Schuld sein muss, die das erklärt. Immer wieder bohren sie nach, versuchen neu anzusetzen, versuchen irgendwo das Haar in der Suppe und das Körnchen Sand im Getriebe zu finden und immer wieder sagt Hiob, auf gar keinen Fall. Ich habe nichts falsch gemacht. Das ist Unrecht, was hier passiert. Er beharrt darauf und er will eine Antwort haben und er sucht sie nicht bei seinen Freunden, sondern er will eine Antwort von Gott. Irgendwann taucht noch so ein 4. Freund auf, man weiß nicht so genau woher, und der versucht es nochmal mit einer anderen Richtung und sagt, na gut, vielleicht hast du keine Schuld in deinem Leben, aber vielleicht sollst du ja irgendwas lernen daraus. Vielleicht will Gott dir ja irgendwas damit beibringen. Und auch da sagt Hiob, ist mir egal, ich will, dass Gott sich bei mir erklärt, ich will wissen, warum und warum ich. Im Hiob-Buch meldet sich Gott zu Wort. Und er erklärt sich nicht. Er erklärt sich nicht. Er dreht den Spieß um. Nachdem Hiob jetzt also eine ganze Zeit lang gemeckert und alles abgewiesen und gefragt hat, warum, 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 ich will es verstehen, kommt Hiob an und sagt, bevor ich dir Rede und Antwort stehe, erklär du mir doch mal, wo du warst, als ich die Erde geschaffen habe. Wo warst du, als ich das Universum ins Leben rief? Wo warst du, als ich diese und jene Tiere erschaffen habe? Ja? Was ist dein Anteil daran? Und wenn du mir das sagen kannst, dann hast du das Recht, mich, Gott, in Frage zu stellen. Meine Weisheit ist größer, als du es jemals denken kannst. Hiob beugt sich dem. Hiob erkennt an, dass Gott größer und unermesslich viel verborgener ist, als er es mit seinem Verstand greifen kann. Er bekommt keine Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber er beugt sich dem Glauben, dass Gott weise ist, trotz allem. Hiobs Freunde kommen bei Gott übrigens nicht gut weg. Er wirft ihnen vor, dass sie nicht die Wahrheit gesagt haben über ihn. Und er sagt, so nicht, liebe Freunde, nach Schuld zu suchen im Leben eines, der so dermaßen leidet, ist nicht okay. Pädagogische Maßnahmen da rumzupopeln und irgendwas zu finden, ist nicht okay. Und er lässt nur ab von seinem Zorn diesen Freunden gegenüber, weil Hiob für sie dann Fürbitte tun muss. Aber Gott sagt ganz klar, das geht gar nicht. Eigene Schuld, Strafe Gottes, pädagogische Maßnahmen, das sind keine allgemeingültigen Antworten auf die Frage nach dem Leid in der Welt. Der allmächtige und gütige Gott. Epikur, ein griechischer Philosoph, lebte 300 vor Christus und brachte diese Problematik zwischen dem guten und allmächtigen Gott sehr treffend auf den Punkt. Ich habe es euch mitgebracht. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist er schwach, nicht allmächtig. Oder er kann es und will es nicht, dann ist er missgünstig, nicht gut. Oder er kann es nicht und will es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich. Oder er kann es und er will es. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Ja, warum? Dass Gott gut ist, bezeugt die Bibel an vielen Stellen. Das mit der Allmacht ist tatsächlich spannend. Es gibt im Hebräischen kein Wort für Allmacht, gibt es nicht. Gott wird anders beschrieben. Einen allmächtigen Gott kennt das Alte Testament nicht, aber einen Gott, der stark ist und mächtig, überlegen, groß, erhaben, voller Kraft. Genau, da haben wir es jetzt. An manchen Stellen ist er auch vieles davon gleichzeitig, sodass es unserer Vorstellung von Allmacht recht nahe kommt. Wir können also davon ausgehen, dass Gott mächtig genug sein sollte, um einzugreifen, wenn Leid geschieht. Und ich denke und hoffe, dass ihr doch hin und wieder die Erfahrung gemacht habt, dass Gott auch Leid abgewendet hat. Ich hoffe doch, dass ihr mal erlebt habt, dass Menschen auch gesund geworden sind, weil ihr gebetet habt. Trotzdem bleibt die Frage: Ist Gott so allmächtig, dass er Leid wirklich weltweit immer verhindern kann oder nicht? Und wenn ja, warum tut er es nicht? Es gibt zwei entscheidende Punkte in der Menschheitsgeschichte, da hat Gott sehr bewusst auf seine Macht verzichtet. Und das so grundlegend, dass ich glaube, dass es sich bis heute auswirkt. Das erste ist direkt in der Schöpfung. In dem Moment, als Gott beschlossen hat, den Menschen zu erschaffen, heißt es: Lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Genesis 1, 26. Das bedeutet, dass Gott uns Entscheidungsfreiheit gegeben hat und Verantwortung. Und dass er sich gleichzeitig selber zurückgenommen hat. Er ist mächtig, von mir aus auch allmächtig, aber er nimmt sich an diesem Punkt zurück. Das bedeutet auch, dass es Leid gibt, für das wir verantwortlich sind, weil Gott uns Verantwortung übertragen hat. Manchmal muss die Frage, wo bist du, Gott, vielleicht auch lauten: Hey, was machst denn du da, Mensch? Denn so gut und so vollkommen die Schöpfung da am Anfang war, so ging es dann doch rasant bergab. Die Sünde ist eingezogen und der Mensch aus dem Paradies ausgezogen. Und seither leben wir in einer kaputten und gefallenen Welt mit sündigen Strukturen. Und da geht es gar nicht immer nur um einzelne Tatsünden, die du vielleicht heute Morgen schon begangen hast und am Rest des Tages kommen noch mehr dazu, sondern ich spreche hier von sündhaften und zerstörerischen Systemen, die weltweit gelten und in die wir alle, ob wir wollen oder nicht, eingeflochten sind. Systeme, die schon vom Menschen irgendwie errichtet wurden, aber die heute so etabliert sind, dass wir sie kaum noch durchbrechen können. Christians Tante war mal bei uns zu Besuch und sie hat es so gesagt: Mit jedem Einkauf mache ich mich schuldig. Wir leben in einer Welt, in der wir der Sünde so verhaftet sind, ob wir wollen oder nicht. Ungerechtigkeit und Ausbeutung, zwei dieser Systeme will ich mit euch anschauen. Zwei dieser Strukturen, denen wir mit jedem Einkauf begegnen. Massentierhaltung, Kinderarbeit, ein abgeholzter Regenwald, Dumpinglöhne. Und ich könnte ewig weitermachen. All das ist Sünde in unserem Leben, in dieser Welt. Und die halten wir ganz vielleicht auch unfreiwillig aufrecht und unterstützen sie immer dann, wenn wir günstig einkaufen müssen oder wollen und nicht den ortsansässigen Bauern und die hauseigene Schneiderin und wen auch immer sonst noch bemühen können oder wollen. Und das tun wir auf Kosten und mit großem Leid für eine Menge Leute auf dieser Welt. Dass Gott uns also Verantwortung und Willensfreiheit geschenkt hat, das macht unsere Würde aus und das ist gut und das ist wichtig und er nimmt uns darin sehr ernst. Aber es wiegt auch unfassbar schwer und es erzeugt Leid in Kombination mit Sünde. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist das Gott egal? Ja, jetzt hat er da auf seine Macht verzichtet und hat da so einen eigenwilligen Menschen geschaffen. Ist es ihm egal, dass wir jetzt hier vorwerken und tun und machen, was wir wollen? Ist es ihm egal, was wir daraus gemacht haben? Und jetzt komme ich zu dem zweiten Moment der Geschichte, in dem er seine Macht selbst aufgegeben hat, und zwar noch radikaler als am Anfang. Er hat noch einen draufgesetzt. Der Tod am Kreuz. Im Philipperbrief steht das so. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, gottgleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechts an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Gott selbst hat sich entschieden, bis zum Äußersten zu gehen und darüber hinaus, um der Sünde und dem daraus entstehenden Leid entgegenzutreten. Dafür hat er seine ganze Macht abgelegt, seine göttliche Überlegenheit im wahrsten Sinne des Wortes an den Nagel gehängt. Er wurde einer von uns, Mensch. Ein Mensch, der liebt und hofft, der bangt und fleht, der schreit, klagt, weint, verstummt und am Ende stirbt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ihr mich fragt, wo Gott ist angesichts des Leids dieser Welt, dann ist meine Antwort diese: Gott ist mittendrin. Er hat sich selbst mitten hineingegeben. Er hat sich selbst nicht verschont. Er hat als Mensch geliebt und gelebt. Und er hat alles auf dieser Welt mitgenommen, was es mitzunehmen gibt an Qual und Angst und Schmerzen, an Demütigung, an Folter. Er ist an einem Kreuz gestorben, festgenagelt. Und all das, das hat er durchlebt mit allen Sinnen, die auch du hast und die ich habe. Er war und er ist mittendrin. Um der Sünde ihre Macht zu nehmen, hat er das getan. Um dem Leid die Liebe entgegenzusetzen. Er ist in die Risse dieser Welt getreten, die immer dort entstehen, wo Furchtbares geschieht. Und er hat es getan, um zu zeigen, dass er schon immer genau da war, bei den Leidenden. Und wenn wir das nicht begriffen haben, habe ich noch ein Zitat für euch direkt von Jesus selbst. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Gott ist bei den Leidenden dieser Welt. Worin auch immer ihr Leid besteht, er ist da. Er ist bei den Hungrigen und den Durstigen, den Fremden, den Nackten, den Kranken, den Gefangenen. Gott ist genau da. Anstatt seine Macht einzusetzen, verzichtet er darauf und gibt sich mitten hinein in das Leid dieser Welt, in den Schmerz der Menschen und auch in deine Not. Auch da ist er. Warum lässt Gott Leid zu? Woher kommt es? Warum gibt es das? Wozu dient es? Wo ist Gott in all dem Leid dieser Welt? Ist es deine, meine oder unsere Schuld? Haben wir zu wenig geglaubt, gebetet und Sünden bekannt? Es gibt auf diese Frage keine allgemein immer für alles gültige Antwort. Den Tun-Ergehen-Zusammenhang können wir ausschließen, weil Gott selbst ihn aus Überzeugung ablehnt. Er verweist vielmehr darauf, dass er weise ist und dass das auch ein Stück weit unergründlich für uns ist, was er tut und was er lässt. Und ja, das ist wahr. Wir werden Gott nie ganz verstehen. Sein Wesen, sein Tun, sein Lassen, dafür ist er einfach Gott. Wenn wir ihn verstanden hätten, was wäre er dann für ein Gott? Was er sich von uns wünscht, ist Vertrauen. Denn auch wenn er nicht alles Leid verhindert, ist er eben doch da. Er hat uns mit Würde erschaffen, mit Willensfreiheit ausgestattet und mit Verantwortung. Und ja, das sorgt für so manches Leid. Wir leben in einer gefallenen, kaputten Welt, die von sündigen Strukturen durchdrungen ist. Überall stoßen wir darauf und wir zementieren sie oder erzeugen immer neues Leid. Sünde bringt immer wieder auch Leid hervor. Und dem setzt Gott sein eigenes Leiden entgegen. Sein eigenes Sterben. Mit Liebe tritt er in die Risse dieser Welt, in die Qual und in den Schmerz aller Leidenden. Er ist an der Seite von jedem, der mittendrin steht im Sturm. Er hat sich entschieden, dass er unser Leiden mit uns teilt. Und er hofft, dass wir es ihm in dieser Frage gleich tun. Dass wir unseren Platz auch bei den Leidenden einnehmen, um ihnen zu helfen, zu lindern, zu schweigen, um sie zu stärken, um zu teilen, was wir haben, um zu heilen. Warum Gott sich selbst begrenzt, warum er seine Macht nicht voll ausschöpft, um Leid zu verhindern, ich weiß es nicht. Ich kann euch diese Frage nicht beantworten. Warum er uns Menschen in unserem sündigen Tun so schalten und walten lässt und uns keine Grenzen setzt und nicht mal die Opfer vor uns schützt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube von ganzem Herzen und voller Überzeugung dieses eine, dass Gott im Leiden ist und immer bei den Leidenden. Und dort, da soll auch ich sein und du, damit wir mit ihnen klagen, ihr Leid teilen und immer dann für sie glauben, wenn sie es nicht mehr können. König David sagt es so: Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich auch durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst für mich einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haar mit duftendem Öl und füllst mir den Becher bis zum Rand. Nichts als Liebe und Güte begleiten mich alle Tage meines Lebens. Mein Platz ist im Haus des Herrn. Dort möchte ich mein Leben lang sein. Amen.